Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es war dieser Satz, I can't breathe, ich kann nicht atmen, den der schwarze George Floyd wieder und wieder gesagt hat, als weiße Polizisten ihm die Luft abdrückten, bis er keine mehr bekam und starb. Ich kann nicht atmen, das wurde auch zu einem Motto der Black Lives Matter Bewegung in ihren Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt, denn es gab Bilder von dieser Tötung. Heute beginnt der Prozess gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin, ein Prozess, an den hohe Erwartungen gestellt werden und man fragt sich, kann es Gerechtigkeit für das Opfer und die Familie geben und können die Wunden der amerikanischen Gesellschaft geheilt werden? Darüber will ich jetzt reden mit der Tübinger Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Nicole Hirschfelder. Sie ist Expertin für die US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegungen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Große Frage zuerst, was soll und was kann so ein Prozess leisten?
Es ist auf jeden Fall in erster Linie wichtig, dass der Prozess stattfindet. Viele Menschen, die sich vielleicht nicht so intensiv mit dem Fall beschäftigt haben, haben lediglich mitbekommen, vor circa 2 Wochen eine Schmerzensgeldzahlung von 27 Millionen Dollar von der Stadt Minneapolis gegeben hat. Und für manche Menschen könnte das so ein Zeichen setzen von, da ist ja schon was entschieden worden, da wurde sehr viel Geld bezahlt. Und dass es aber jetzt zu diesem Gerichtsprozess kommt, ist wirklich wichtig, weil, wie zum Beispiel der Bürgerrechtler Al Sharpton oder auch der Bürgerrechtler Ken Rance gesagt hat, das amerikanische Rechtssystem steht vor Gericht. Es wird also nicht nur wichtig sein, wie jetzt entschieden wird vor Gericht, ob Derek Chauvin einen Totschlag begangen hat, sondern es wird eben auch wichtig sein zu klären, wie das amerikanische Rechtssystem mit schwarzen Menschen umgeht, die von polizeilichen Kräften umgebracht werden.
Sie haben diese Zahlung erwähnt der Stadt Minneapolis, was ja damit zu tun hat, dass die Polizei eben städtisch ist. Hat diese Zahlung einen Einfluss auf den Prozess? Was meinen Sie?
Also tatsächlich war es so, dass zwei Mitglieder der Jury, die sehr sorgfältig ausgewählt wurden, besonders in diesem Fall, zurückgetreten sind aufgrund der Tatsache, dass sie nicht mehr gewährleisten konnten, nach eigener Aussage, objektiv oder unparteiisch zu urteilen. Sie sagten, dass diese hohe Zahlung, also die höchste Zahlung, die die Stadt Minneapolis je bezahlt hat an Opfer von polizeilicher Gewalt, sie in einer Weise beeinflusst habe, sodass sie nicht mehr Teil der Jury sein könnten. Und insofern ist es schon so, dass diese Zahlung natürlich ein gewisses Zeichen gesetzt hat. Allerdings ist es auch wichtig mit einzubeziehen, dass zum Beispiel der Anwalt der Floyd-Familie, Ben Crump, diese Klage bereits im Juli 2020 eingereicht hat, also diese zivilrechtliche Klage, und es eigentlich schon vor 8 Monaten zu einer Entscheidung hätte kommen können, die also eine größere zeitliche Distanz zum Prozess, zum Strafrechtsprozess gewährleistet hätte. Aber das ist nicht erfolgt. Und so kam es eben zu diesem Zusammenfall nahezu von dem Zivilprozess und jetzt auch dann dem Strafrechtsprozess.
Die Tötung des unbewaffneten Afroamerikaners George Floyd hat ja Ende Mai des vergangenen Jahres ein Schlaglicht geworfen auf Rassismus innerhalb der amerikanischen Polizei, und dann sind Reformen gefordert worden. Aber wir wissen ja, dass exzessive Polizeigewalt nur eines von vielen Problemen ist in der amerikanischen Strafverfolgung. Das ist ja nicht nur ein Problem bei Polizei und Justiz, oder?
Ja, absolut, da haben Sie recht. Der Rassismus ist tatsächlich systemisch, was auch bedeutet, dass natürlich die Felder, die oft nicht gesehen werden, die aber auch sehr Todesopfer hervorbringen können, zum Beispiel, wir sehen es jetzt bei der Corona-Pandemie, das medizinische Feld, wenn viele schwarze Menschen keine adäquate Gesundheitsversorgung haben oder Vorerkrankungen bestehen, dann ist das natürlich auch Teil des systemischen Rassismus. Auch in der Bildung gibt es systemischen Rassismus, in der Wirtschaft. Es zieht sich also durch alle Bereiche. Der Unterschied ist vielleicht nur, dass historisch gesehen die USA, was die Polizei angeht, auch eine Historie haben, wo Polizeikräfte als sogenannte Slave Catcher fungiert haben, also tatsächlich da eine Verbindung besteht. Und natürlich, was noch dazu kommt bei systemischem Rassismus und ihn umso schlimmer macht, ist natürlich, wenn einzelne Personen bewaffnet sind und oder unter Umständen, wie wir es beim Fall von Derek Chauvin gesehen haben, teilweise, wie er behauptet, auch legale Praktiken eingesetzt haben, die aber zum Tod führen können. Das ist dann natürlich nochmal eine Intensivierung dieses systemischen Rassismus, aber er durchzieht wirklich die alle Teile der amerikanischen Gesellschaft, ja.
Verurteilungen wegen Polizeigewalt sind selten in den Vereinigten Staaten. Wird da ein Schuldspruch die amerikanische Gesellschaft weiter polarisieren? Also kann es da heißen, entweder das Gericht habe dem Druck der Straße nachgegeben und den weißen Polizisten zu hart bestraft oder andersherum, dass die Justiz mit weißen Polizisten nachsichtiger ist und diesen systemischen Rassismus einfach fortsetzt?
Ja, also da haben Sie tatsächlich recht. Es kann je nachdem, welche Seite argumentiert, also wie Sie sicher wissen, Derek Chauvins Verteidigung plädiert tatsächlich auf nicht schuldig, beruft sich ganz stark auf diese, auf diese Version, dass also eine Drogenvorgeschichte bestanden habe, dass gesundheitliche Vorerkrankungen bestanden hätten, dass das Knie auf dem Hals tatsächlich eine zulässige polizeiliche Praxis sei und Teil der Ausbildung und Derek Chauvin damit freizusprechen wäre. Und auch sein Prozess wird von einer Gewerkschaft der Polizei bezahlt tatsächlich, also die da auch ein Interesse haben. Und gleichzeitig ist natürlich die Gegenseite sich sehr bewusst, dass es darum geht, einen Schuldspruch zu erwirken. Aus diesem Grund haben auch die Anwälte oder das Anwaltsteam der Floyd-Familie gleich mehrere Anklagepunkte erhoben, also wo es immer um Totschlag geht, weil sie letzten Endes also diesen einen Schuldspruch brauchen. Aber das geht tatsächlich von Second-Degree-Murder, wo es 40 Jahre drauf gibt, bis zu Second-Degree-Manslaughter, wo nur 10 Jahre draufstehen, weil es in erster Linie darum geht, einen Schuldspruch zu erwirken.
Gleich nach der Tat gab es ja massive Proteste gegen Rassismus. Was tut sich da heute? Hat die Black Lives Matter-Bewegung neue Verbündete gewonnen im Kampf gegen Rassismus?
Ja, tatsächlich. Also wie wir auch in Deutschland oder in Europa mitbekommen haben, ist durch den Fall von George Floyd ein Schlaglicht geworfen worden auf systemischen Rassismus, der ja schon seit geraumer Zeit, also in den USA, aber auch eben bei uns in Deutschland, in Europa, Menschen das Leben enorm erschwert. Und aus diesem Grund ist es so, dass die Netzwerke tatsächlich gewachsen sind. Black Lives Matter Demonstrierende sind auch jetzt bereits so um diesen Gerichtsbereich postiert und demonstrieren auch friedlich. Also da sind Netzwerke entstanden und es sind auch breitere gesellschaftliche Bündnisse entstanden, vor allem seit dem letzten Jahr, aber auch bereits seit 2013, seit der Gründung der Bewegung.
Konnte man das auch schon sehen, weil zum Beispiel bei der Amtseinführung von Joe Biden das Gedicht der jungen schwarzen Poetin Amanda Gorman zu Gehör gebracht wurde. Also das ist ja ein Gedicht, was von Spaltung, Hoffnung und Mut handelt und eben aus ihrer Perspektive geschrieben ist. Also aus der Sicht einer dünnen schwarzen Nachfahrin von Sklaven, wie sie gesagt hat. Sie sind Literatur- und Kulturwissenschaftlerin. Sehen Sie da auch ein bisschen Grund zur Hoffnung?
Es ist auf jeden Fall ein symbolisches Zeichen, das Biden und Harris sicherlich sehr bewusst gewählt haben. Also auch eine so junge Poetin zu wählen, die in gewisser Weise auch Zukunft verkörpert. Das war mit Sicherheit eine ganz bewusste Entscheidung. Er wird sich allerdings, also vor allem Biden, daran messen lassen müssen, wie er reagiert, wenn es zum Beispiel zu Demonstrationen oder zu Vandalismus kommen sollte, dann wird er sicherlich sich daran messen lassen müssen, wie er damit umgeht. Und dann kann er natürlich nicht nur warme Worte folgen lassen, sondern er muss eben auch sich darauf besinnen, dass schwarze Frauen vor allem ihm maßgeblich zum Sieg verholfen haben. Und die werden sehr genau hinschauen, wie er darauf reagiert. Also es ist mit Sicherheit ein sehr wichtiger erster Schritt. Aber es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dieses Problem des Rassismus weiterhin in allen Teilen der Gesellschaft wirklich anzugehen.
Die Tübinger Amerikanistin und Expertin für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung, Nicole Hirschfelder, war das. Danke Ihnen sehr für das Interview hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen auch.